Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sind auf der Freisprechanlage wieder einmal sonntags zu Gast bei Martin Reuter und Gertrud Salm. Und wir haben zwei Gäste und ein Thema. Das Thema heißt die Juden in der Emigration. Nun wollen wir die doch mal zuschalten, damit sie auch was sagen können.
Die Juden in der Emigration können wir nicht zuschalten, aber wir können die zwei...
Habe ich schon wieder was Falsches gesagt?
Es lässt sich korrigieren. Wir haben zwei
Funktionen. Das ist nicht ganz falsch.
Da kommen wir noch drauf. Hätte gesagt, wir haben zwei funktionsschwergewichtige Damen hier. Das brauchen wir aber, glaube ich, nicht länger zu erklären. Wir hatten nämlich schon mal eine Sendung am 23.07.2007. Die hieß, warum denn christlich-jüdische Zusammenarbeit? Und hier sitzen, glaube ich, immer noch die beiden wichtigsten Damen, nämlich die Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und diejenige, die auf dem Schatz sitzt. Ja? Renate, ist das noch richtig? Oder bist du vertauscht worden?
Ich bin immer noch drin, aber ich bin eine der drei Vorsitzenden. Wir haben ja, es gibt ja immer eine jüdische Vorsitzende, eine evangelische Vorsitzende und jetzt einen katholischen Vorsitzenden. Also von daher ist das und
paritätische
die
Religionsverteilung.
So ist es. Ja. Und Eva ist die Geschäftsführerin. Ja. Und
auch das noch.
Sie sitzt zwar auch über dem Schatz, aber das ist nicht alles. Sie macht eigentlich das meiste. Aha. Nicht nur über dem Schatz zu sitzen und den verteilen, sondern sie ist eigentlich die Seele der Gesellschaft von daher.
Ich hatte sowas geahnt, ja. Wir hatten als wir die letzte Sendung hatten, war Libanon-Krieg. Wir haben also ein Thema, das immer, ach, du erinnerst dich, ja oder nicht, die letzte Frage war, was sagt man dazu als Mitfühlender? Und dann waren wir uns einig, es tut weh, das waren unsere letzten Worte in der letzten Sendung. Und das Thema tut anscheinend immer weh, also zum Beispiel weh tat es mir auch, ich glaube es war Mittwochnacht, habe ich erfahren, dass CF Sternhell, einer der besten Faschismus-Analytiker, der Linken zugerechnet oder der Liberalen zugerechnet, vor seinem Haus eine Rohrbombe hatte. Habt ihr das mitbekommen?
Nee. In Haifa, ne?
Es war in Jerusalem. Er wohnt in Jerusalem. Mhm. Also das, weil ich diese Werke sehr schätze, hat mich das sehr geschockt. Also es ist immer das Thema, über das wir uns unterhalten, ist nie leicht. Und wir versuchen ja, glaube ich, immer so einen Zugang aus Aufklärung und nicht zu verlierendem Humor oder was auch immer dazu zu finden, glaube ich, ja.
Mhm. Ich glaube, ja. Jetzt hat aber Eva Schulze-Anders sich noch nicht vorgestellt.
Ich habe sie ihr vorgestellt, weil erstens als Name und zweitens als Funktionärin und drittens kommt sie jetzt ins Spiel als Buchautorin. Und da fangen wir dann, glaube ich, gleich mal an, ne, Eva?
Ja, okay. Also, ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, ich habe schon ganz viel zu sagen. Erstmal Israel scheint Martin und vielleicht auch Gertrud, weiß ich nicht genau, also umzutreiben, zu beschäftigen.
Ja,
und ich fliege ja jetzt am Donnerstag nach Israel. Und wir hatten ja gesagt, wir machen jetzt mal keine Israel-Sendung, weil Renate eigentlich seither nicht mehr da war. Und zu Israel ist jede Stunde eine andere Nachricht.
Gut. Ja.
Und dann wollte ich noch sagen, Gertrud hat gesagt, Juden in der Immigration. Ich denke, wir müssen Emmy sagen, weil es geht auch um Juden vor der Immigration.
Ja, genau.
Also wie sie hier lebten und wie das und wie es so Parallelgeschichten gibt. Mhm. Und ich habe ja jetzt diese, eine Biografie eines Kasseler Juden geschrieben, dessen Sohn nach Kassel kam als Rosenzweig-Gastprofessor. Und als Rosenzweig-Gastprofessor hat er bei uns gewohnt, weil wir so eine Rosenzweig-Wohnung haben, in der die meisten wohnen. Und die meisten dieser Gastprofessoren erzählen ganz viel aus der Vergangenheit. Und er hat aber besonders viel erzählt, weil er als siebenjähriger aus Kassel wegging und Kindheitserinnerungen hatte. Und er hat viel von seinem Vater gesprochen, der so ein typischer Jude der wilhelminischen Zeit war. Mhm. Und in Kassel lebte.
Also typisch heißt aber jetzt nicht wilhelminisch, sondern liberal?
Ja, einer, der in dieser Zeit in Deutschland lebte, dem gehobenen Bürgertum angehörte, sich hier sehr wohl fühlte. Die Familie Mosbacher heißt er, Hans Mosbacher, kam aus dem Fränkischen und hatten früher in Franken, waren sie seit langem ansässig und hatten dort einen Weinhandel. Und sein Großvater, also der Großvater des Rosenzweig-Gastprofessors, kam aus Marktbreit nach Kassel und hat hier das Handwerk gewechselt vom Weinhändler zur Wollwäscherei. Und weshalb ich das sage, ist, weil die
Bettenhausen.
Bettenhausen.
Wir sind hier.
Und wir sind genau da. Wir sind vielleicht sogar auf einem Teil auf dieses Geländes, Firmengelände. Denn das war genau hinter der Salzmann-Spinnerei. Also wir sind vielleicht sogar sur place. Und so haben die hier eben gelebt. Er hat eine Gotthelft geheiratet, also der Vater. Und Gotthelft sind ja die alten Zeitungsverleger, die alte Familie Kassels.
Kasseler Tageblatt.
Kasseler Tageblatt, richtig. Und so dass hier eine völlige Integration in dieses Kasseler Leben war.
Vielleicht kannst du noch kurz sagen, es gab ja so einen richtigen Familienverbund, nicht? Also waren ja die Rosenzweigs noch.
Oder ja, also ich weiß nicht genau, wie ich. Sie hatten diese Familie lebte fast ein zweigeteiltes Leben. Also da war das Berufsleben, was hier sich in Bettenhausen abspielte, aber das interessierte den Vater nun fast gar nicht. Was ihn interessierte, war das kulturelle Leben. Und die hatten also so Leseabende. Und bei diesen Leseabenden trafen sich eben die Rosenzweigs, die Rubensons, die Hallos, die gebildete jüdische Mittelschicht traf sich. Und worauf dieses Buch hat hier zwei Stimmen. Die Erzählstimme des Sohnes und meine Stimme als Chronistin.
Ich habe das sehr genau registriert, da werde ich dich auch noch dazu befragen, zu dieser deiner Stimme.
Okay. Und der Sohn erzählte immer, also, und zu diesen Leseabenden kamen sie alle, aber es kamen auch Nicht-Juden. Das war ihm wichtig. Und was las man? Natürlich Schiller, Kleist, Goethe und so weiter. Aber man las schwere Literatur, Kant und Nietzsche. So, und dieses waren die Leseabende und man ging in die Oper und trug das Kasseler Kulturleben, also partizipierte, auch finanziell, haben sich engagiert.
Diese Kultur wird insofern noch später, wenn wir jetzt von Kassel nach Haifa gehen, insofern beschäftigen, da kommen wir dann direkt in das Emigrationsthema, weil sozusagen die Kultur einfach transportiert worden ist. Aber da sprechen wir dann später drüber.
Ja.
Also aber Kassel ist gewissermaßen durch diesen Mann und seine Familie, wenn man so will, nach Haifa dann transportiert
nach Haifa
worden.
Gezogen.
In eine Auswanderung, ja. Das ist natürlich eine tolle Spannungsgeschichte dann. Du hast diesen Titel, der ist natürlich provokativ für viele oder die meisten Menschen, dass es sich um einen glücklichen Juden handelt. Das ist der Untertitel. Vielleicht erzählst du mal kurz den Charakter dieses Menschen. Wieso nennst du ihn einen glücklichen und wieso das erregt, das sträubt einem ja die Haare gewissermaßen. Ja.
Und das war Absicht.
Ja,
also er sollte, weil Juden sind in Deutschland, vor allem in Deutschland, tragisch kodiert.
Ja.
Und sobald jemand das Wort hört, ich bin Jude oder was Jüdisches, dann kommt das ernste Gesicht, dann kommt die tränenerstickte Stimme und dann kommt fast eine Beileidsbekundung für all das Unglück. Und
ist nicht gut für christlich-jüdische Zusammenarbeit.
Nein, nun gar nicht. Und diesem wollte ich entgegenwirken, weil das ein Klischee ist. Dass alle Juden unglücklich sind und dass man so unglücklich sein muss. Und diesen Vater, der hieß auch noch Hans Mosbacher, zeichnet einfach ein glückliches Temperament aus, sodass er allen negativen Situationen mit einem Karlauer, er war ein Sprachkünstler, mit einem Karlauer, einer sprachlichen Formulierung konnte er die die schlimme Situation entzaubern.
War das eigentlich ein sprichwörtlicher jüdischer oder war das ein deutscher Witz oder war das eine Fusion aus beidem? Oder wie denkst du?
Also ein jüdischer Witz weiß ich nicht, weil jüdische Witze sind ja so ein Überkommen einer Negativen. Bei ihm war, er hat dieses nicht als negativ angesehen. Für ihn war die Welt eigentlich okay.
Also es gibt ja dazu diese wunderbare Anekdote, dass er den Ersten Weltkrieg in Kassel zugebracht hat, in einem Heim für, also ein Internierungslager für ausländische Soldaten in Niederzweren und dort den Dolmetscher gemacht hat und sozusagen den Ersten Weltkrieg gemütlich überstanden hat. Also das hat mich wirklich vom Hocker gerissen. Also das ist sowas, ja. Wo es sowas gibt, so ein Glückskind. Ja.
Er ist ein wirklicher Hans zum Glück. Ja. Und das war mit diesem gemütlichen Militärdienst, das war, er war Dolmetscher da in Niederzweren im Gefangenenlager. Ja. Und wenn wir heute Gefangenenlager hören, dann denken wir an Guantanamo. Ja. Und hier war das sehr gemütlich. Es gibt wunderbare Bilder von den Schwarzen, die französischen Soldaten waren Nordafrikaner und Schwarze, die mit denen er gemütlich eine Pfeife raucht. Er konnte gut Französisch und Englisch. Und nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, als der Soldat, die Gefangenen dann befreit wurden, weil der Krieg verloren war und Soldatenräte sich bildeten, wurde er wieder mit einer weißen Armbinde als Soldatenratsrepräsentant.
Das ist eine groteske Anekdote.
Das ist eine groteske, nicht?
Die anderen haben gesagt, geh nach Hause und er macht sich zum Soldatenrat und kriegt eine Binde und hat diese, glaube ich, wenn ich recht verstanden, auf den Bauernhöfen diese restlichen Gefangenen irgendwie noch betreut oder denen weitergeholfen oder wie auch immer.
Und er hat sich nicht selbst dazu gemacht. Die Gefangenen haben ihn ernannt. Ach so. Das ist ganz wichtig. Mhm. Er war für sie ein so verträglicher, netter Mensch, dass es überhaupt nicht auf den Gedanken kam, als er ein Feind sei.
Er hat das sozusagen, dieses glückliche Wesen hat ja die Kehrseite, dass, wie du auch richtig geschrieben hast, wohl diese Art Lebensart sehr unpolitisch war. Also sie hat dem Humanismus gewissermaßen vertraut, in ihm gelebt und in der Kultur. Und wenn ich das da richtig gelesen habe, 37 erfolgte ein großer Schreck, ein Schreckschuss durch eine Verhaftung, nicht? Also ich meine, das Leben war natürlich für die Juden ab, naja, spätestens 32 oder so.
33.
Wo das immer, 32. Ab 32, 32. Ende.
34.
Ja, okay. Also in Kassel war es etwas?
33. März 33.
Und ich habe, das ist ja alles, was man alles gar nicht weiß, also dass zum Beispiel hier ein Herr Freisler eine Anwaltskanzlei eröffnet hatte und dass die beiden Kinder sogar miteinander gespielt haben, ja, das kriegt mir auch eine richtige Gänsehaut. Ja, Freisler hat 1924 eine Anwaltskanzlei eröffnet, das hast du da geschrieben. Dass er auch noch Stadtverordneter und Mitglied des Hessischen Nassauischen Landtags war. Das wusste ich nicht. Ja, naja, gut. 37 eine Verhaftung, also wirklich ein Schreck. Er hatte 34 wohl Palästina schon mal versuchsweise besucht, ja, um das mal zu besichtigen. Und da fand ich nun wieder sehr interessant, wie diese Exotik dort wahrgenommen wurde, nicht? Also das war für die Europäer, die das da besuchten, war das ein irgendwie sehr exotisches Land mit sehr exotischen Bewohnern. Und die Araber beschreibt er hier einmal als Räuberphysiognomien. Ja.
Karl May.
So etwa.
Ja.
Und dass ihm die Orthodoxen haben ihm überhaupt nicht gefallen. Nein. Die orthodoxen Juden nicht. Also das Aussehen und das Verhalten an der Klagemauer und so. Also ganz deutlich schwere, mitteleuropäische, aufgeklärte, liberale,
richtig,
klassische Kultur. Ne?
Ja.
Das muss man
und
festhalten.
Nicht keineswegs religiös.
Ja, eben. Das kommt ja dann später noch. Wenn er nach Haifa kommt, mischt er sich gewissermaßen wieder in die Religion so ein bisschen ein.
Richtig, aber anders.
Ja.
Nicht, und 34 diese erste Klassereise nach Palästina, aber ich denke, er wollte auch gar nicht mal unbedingt austesten. Er wollte gucken, wie es dort aussieht.
Weiß, ja.
Und er hat wirklich diesen ganz europäischen Blick auf die Exotik mit Karl May. Alle so die Jerusalem-Reiseberichte der Europäer hört sich alle so an.
Also er war kein Zionist.
Nein, keineswegs. Die Mutter war Zionistin, aber die Mutter hätte sich nie entschieden. Sie war eine Zionistin, aber...
Theoretisch gewissermaßen, ja.
Sie war Theoretikerin und er war der Praktiker.
Der Wollwäscher.
Der Wollwäscher, richtig.
Und sehr gerne wäre er Journalist geworden. Das ist auch so eine gespaltene Existenz, nicht? Aber er hat auch geschrieben. Aber,
er hat viel geschrieben.
Aber das Beruf war ihm gar nicht. Das war
das Geld verdienen war ihm eine lästige Pflicht. Aber die Ironie natürlich des glücklichen Juden ist, dass das Geschäft lief prima. Er brauchte sich gar nicht drum zu kümmern. Es lief. Man
muss sich vorstellen, bis 37, nicht?
Also das ist ja, 35, großes Firmenjubiläum, 50 Jahre, als ob es 50 weitere Jahre besteht.
Ettenhausen gibt es ein schönes Bild, nicht?
Ja.
Mit den Angestellten.
Wie auch sie alle. Buch, ja, das ist richtig. Also.
Herrlich.
Und dann 37 der Schock.
Ja, und dann aber schnellste Ausreise. Und zwar mit dem Lift.
Ja.
Das habe ich mir auch gemerkt.
Keine Flucht.
Nein.
Sondern Ausreise.
Ich denke, das ist ein Container, ne, gewesen.
Ja. Schätze ich mal.
Ja, ja.
Ne, das wir sind auch mit dem Lift ausgewandert.
Ja? Ach, du kennst das Wort auch.
Naja.
Natürlich. Und da war aber kein Rosen, war da auch Rosenthal-Porzellan drin, wie bei
Hutschenreuther.
Das ist der kleine Unterschied zu den Moosbars. Ach, vielleicht erzählst du gleich noch, was da alles drin war. Das ist natürlich toll. Also weil so ein Detail, die Möbel muss, also das wahrscheinlich so ein altdeutscher Eichenschrank oder was auch immer.
Die waren zerteilt. Ja. Oder die waren verkauft und hat kleinere gekauft.
Also kleinere.
Sie haben kleinere Möbel, die in die
schon. Ach, das war schon
palästinensischen
so
Wohnungen passen. Das hat er ja gesehen, als er 34 da war. Ja. Hat er ja gesehen, die Wohnungen sind kleiner als hier. Die haben ja alle im vorderen Westen gewohnt, nicht? Kölnische Straße, dann in der Sophienstraße, diese feudalen Häuser. Ja. Und die Wohnungen sind nicht so groß in Palästina gewesen. Also haben sie kleine Möbel gekauft.
Zu Haifa kommen wir, glaube ich, mit der... du hast eben sehr richtig gesagt, das Immigrations- oder Immigrationsthema stellt sich eigentlich schon als Familienthema ganz allgemein im 19. Jahrhundert über die Assimilationsfrage, die berühmte Judenfrage, die auch Karl Marx aufgenommen hat. Und das war ja innerhalb der Familien immer so eine Skala, nicht? Da gab es welche, die waren ganz profan, dann gab es welche, die so halb und halb, und dann gab es auch schon orthodoxere oder strenger jüdisch-religiöse Familien, ne? Das war so ein ganzes Panorama und das kreiste eigentlich natürlich in Deutschland oder Europa immer um diese berühmte Assimilationsfrage, die ja eigentlich die Immigrationsfrage schon ist, ne? Aber nur im Inneren.
Darf ich eine Anekdote dazu erzählen? Gerne. Und zwar, die zweite Frau von Hans Mosbacher kam ja aus Eschwege.
Die Rosenbergs.
Und Anne Rosenberg kommt aus einer sehr assimilierten, aber bewusst jüdischen Familie. Und das ist, was Renate natürlich nachher auch gut erzählen kann. Man ist stolzer Jude, aber man ist nicht religiös. Es ist eine Herkunftssache, eine Familiensache. Und die Rosenbergs, es wohnten viele Juden in Eschwege. Und ganz Eschwege wusste, wann Yom Kippur kommt. Das heißt, der höchste jüdische Feiertag, ein Fastentag, ein absoluter Fastentag. Heute fasten sogar säkulare Juden in Israel am Yom Kippur. Und in Eschwege gab es auch Junggesellen. Und die Familie Rosenberg, bewusste Juden, haben am Yom Kippur traditionell ein großes Hasenessen. Hase ist nicht koscher. Ein Hasenessen vorbereitet.
Traditionell für die Deutschen.
Für die Junggesellen, für die jüdischen Junggesellen, damit sie nicht am Yom Kippur in ein Restaurant gehen und die Eschweger sehen, dass sie nicht fasten. Stellt euch diese Brüche in dieser Geschichte vor. Also das jüdische Selbstbewusstsein bricht alle Regeln der Religion, aber will verhindern, dass die nicht-jüdische Welt das wahrnimmt.
Ja, wir kommen noch auf die charakteristische Form der Religion, weil da sind ja einige vertrackte Unterschiede, die Christen ja nicht verstehen. Also Hannah Arendt gesagt, wir stellen uns immer als Glauben vor. Das trifft aber auf die jüdische Religion nicht zu. Und diese Differenz möchte ich gerne nochmal darauf zurückkommen. Ja, vielleicht stellen wir die Auswanderungs-, also die sozusagen das Zurechtkommen in Haifa nochmal kurz zurück. Ich wollte nämlich nochmal kurz dieses Problem, das du eben erwähnt hast, oder was ich schon erwähnt habe, ich bin keine Historikerin, und du bist aber trotzdem eine Archivarin geworden. Du hast eigentlich historische Arbeit geleistet, aber als Erzählerin, ja. Und du hast sogar gesagt, du wolltest den glücklichen Juden als Legende in die Welt setzen. Originalzitatseite 148. Und du hast auch von Narrativ gesprochen, das heißt also, hast auch literaturwissenschaftliche Kategorien benutzt. Also Narrativ etwa könnte man umschreiben, wie das ist sozusagen die Gesamterzählung der Familie, nicht? Also so ein Gesetz, ein Setting, ein Set von Erzählungen, die immer wieder erzählt werden, wenn eine bestimmte Familie ihre Geschichte erzählt, sage ich mal so. Ne? Ich sag's nur mal so, das ist, ich habe dasselbe Problem mit mal wieder von Meisenburg zum Beispiel gehabt. Ich musste auch eine bestimmte Entscheidung treffen, wie historisch bin ich, wie wissenschaftlich bin ich, wie erzählerisch bin ich. Ich habe da so eine Mittellösung gefunden. Und möchte aber einfach nur loben, wie du das gelöst hast. Es ist hervorragend gelöst. Auch wenn da die Dementis wahrscheinlich falsch sitzen. Also besser kann man Historie nicht erzählen. Ich klammere mal beides zusammen. Mhm. Und was ich sehr schön finde und auch empfehlenswert finde für mögliche Leser, deine Anmerkungen. Also werden erstens die Worterklärungen für jüdische Begriffe sind zahlreich und man kann nachlesen. Also es gibt auch ist ein bestimmter Stand der Literatur über jüdische Religion, über Emigration, über die Probleme damit. Das hat mir sehr gut gefallen. Und damit erstmal zu dem Buch, ja? Okay. Ja, Gertrud, jetzt glaube ich.
Jetzt muss ich nicht mehr sagen, sondern eigentlich muss ich.
Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eine Sprechpause machen und Musik oder sowas.
Jetzt spricht
ähnliches.
Jemand anders, nämlich schwer zu hören, aber doch der Bertolt Brecht.
Schwer zu hören? Wieso?
Ja, weil man ihn erstmal nicht erkennt.
Ach so.
Er spricht nämlich ausländisch. Von Peter Abling ein Stück.
Ja.
Englisch.
So, das war jetzt Bert Brecht, der versuchte, Englisch zu sprechen.
Ja,
auch ein Ausgewanderter erstmal zeitweise.
Ja. Ich hätte jetzt, eigentlich wäre ich jetzt mit Hannah Arendt gekommen, aber ich würde sagen, Renate, vielleicht, du hattest angekündigt, vielleicht als ein anderer über den Lift vielleicht kommen.
Ja,
und das Land, wohin du gegangen bist.
Ja,
Wie ging das?
Ja,
Wohin ging das?
Das ging nicht nach Israel, sondern nach Südamerika, nach Argentinien. Und wie gesagt, es gab die Möglichkeit, also die Juden, die sich rechtzeitig und irgendwie halbwegs finanziell das schaffen konnten, die haben ihre Ausreise so vorbereitet, dass sie alles mitnehmen konnten, was sie dachten, dass sie da im neuen Land gebrauchten. Und das wurde in offensichtlich, also ich habe mir das immer so vorgestellt wie ein Container.
Ja.
Und also meine Eltern sind mit einem Lift.
Also du kennst eigentlich auch nur das Wort.
Ja, gesehen habe ich es nicht, da war ich zu klein, ich war ja 2 Jahre alt. Aber du willst wissen, was da drin war in so einem Lift.
Ja, da würde ich.
Und ich kann jetzt mal sagen, was in unserem Lift drin war.
Ja.
Weil das hat mich meine ganze Kindheit begleitet, weil es waren dann letzten Endes auch die Möbel, in denen ich aufgewachsen bin. Und das war nicht. Und da meine Eltern, die kamen aus Essen und waren nicht so großbürgerlich, die haben dann ihre ganzen Möbel, die sie da in Essen hatten, haben sie halt mitgenommen. Und das waren aber auch schöne Möbel.
Da sie nicht so großbürgerlich waren, waren die Möbel dann etwas kleiner.
Dann waren die Möbel etwas kleiner, obwohl sie waren nicht so irre klein. Also
Für so ein kleines Mädchen waren sie sehr groß.
Für ein kleines Mädchen waren sie groß. Ach, als meine Mutter starb vor 3 Jahren, gab es einen Teil der Möbel immer noch. Und dann also jede Menge Klamotten. Also natürlich das ganze Geschirr, das ganze Besteck, die ganzen Töpfe, die ganzen Pfannen, also alles, Haushalt.
Das hat Mutter aber natürlich verursacht, nicht? Also dass der Haushalt wichtig ist.
Ja, weil so war auch die Arbeitsteilung. Mein Vater hat dafür gesorgt, dass diese Emigration überhaupt klappt, weil das war nicht so einfach. Da erzähle ich dann später nochmal, weil das war eine abenteuerliche Geschichte. Und natürlich, und zwar so weit, da lebten schon Verwandte in Argentinien. Und dann hat meine Mutter dann immer gefragt, ja, was muss ich denn mitnehmen?
Ja.
Und dann gab's in diesem Briefwechsel zum Beispiel die Frage, wie ist denn das, was für Kragen tragen denn die Männer? Sind das steife oder weiche Kragen?
Und, muss man jetzt ein Frack mitnehmen oder reicht ein Cut? Solche Sachen. Mhm. Wo ich habe das vor 10 Jahren mal gelesen, weil diese ganze Korrespondenz war halt noch da. Da habe ich gedacht, es haut mich um. Mhm. Ne? Da fliehen die in Lebensgefahr. Sie haben sie vielleicht nicht so wahrgenommen, aber
ja, sie haben es recht, sie antizipieren.
Nö, so furchtbar. Nicht? Ja, also 38, das, oh, das war ja auch nicht so früh. Spät, ja. Nein, sie wollten halt früher weg und dann, dann ist meine Mutter schwanger geworden. Dann hat sie sich nicht getraut, das Kind im Ausland zu kriegen. Mhm. Und dann haben sie halt noch so lange gewartet, bis das Kind, das war ich, ausgetragen wird. Und
kannst
dann
mal sehen, du, auf dich wurde gewartet, das ist doch
ja,
eine
das
gute Botschaft.
Ja, das war, ich denke, sie hatte schon Angst, dass das war ihr nicht so richtig, das war ihr jetzt nicht so richtig geheuer, wie das vielleicht dort drüben wird, kann ich auch ziemlich gut verstehen. Völlig fremdes Land, mindestens so fremd wie Israel, mindestens so exotisch wie Israel.
Das würde mich jetzt mal interessieren, also weil wir kommen ja gleich noch auf sozusagen, wie der Kassler nach Haifa kommt, wie ein Du kamst aus Kassel, ne? Oder ich kam aus Kassel?
Nee, Essen.
Also
Essen.
Es war von Essen aus. Mhm. Argentinien, war das aufnahmebereit? War das ghettoartig? War das, musstet ihr demonstrativ, wie eigentlich Hans Mosbacher gewissermaßen, die eigene Kultur dort einpflanzen? Oder wie? Oder ist das einfach so, lagen die Kulturen nebeneinander? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es gab eine relativ, wenn man das so sieht, nicht so eine große Gruppe, die nach Argentinien ging wie in die USA, weil USA war eigentlich Wunschland, aber nicht jeder konnte hin. Die USA waren ja sehr, sehr restriktiv, Argentinien eine Zeit lang nicht so sehr, dann doch. Und das war dann eben so problematisch. Wir hatten so etwas wie ein Affidavit oder was in Amerika war es halt ein Affidavit. Mhm. In Argentinien hieß das eine Llamada, also dass es irgendwelche Leute für uns bürgen. Mhm. Ja. Und dann hatten wir aber kein Visum. Und das brauchten wir.
Beides brauchte
man. Man brauchte beides. Und da ist mein Vater, glaube ich, ein halbes Jahr von Botschaft zu Konsulat und so weiter gegangen und hat um dieses Visum gekämpft, was ganz schwer zu kriegen war, obwohl die Verwandten in Argentinien sogar Beziehungen bis in die Ministerien hatten. Mhm. Und es klappte immer nicht. Und dieses Hin und Her, also Brief ist verbrieft, da gibt es eine ganze Korrespondenz, bis das irgendwie so knapp geklappt hat. Also irgendwann ging das dann. Also ich weiß, der Vater, der ist also erst nach Berlin gefahren und dann ist er nach Hamburg und dann ist er nochmal nach Berlin, dann nochmal nach Hamburg. Und am Schluss war es so, sie hatten diese Reise gebucht, der Lift war ein Schiff. Und das Schiff sollte von Hamburg weg. Mhm. Ging aber nicht, weil in der Zwischenzeit dieses Chamberlain-Hitler-Pakt war. Und daraufhin und das Sudetenland besetzt wurde. Daraufhin sind die Schiffe gar nicht mehr nach Hamburg gefahren. Also mussten sie woanders hin und mein Vater war in Hamburg, meine Mutter war in Luckenburg, weil wir da Verwandte hatten. Und dann in letzter Minute hat er dann gesagt, ich weiß nicht, ob Depesche oder Telefon, weiß gar nicht, wie das war, dann gesagt, ja, ihr müsst jetzt nach Antwerpen und ich komme dazu. Und dann sind wir nach Antwerpen, meine Mutter und ich. Und mein Vater kam dann von Hamburg und hätte fast das Schiff verpasst.
Gottes Willen. Ja.
Also solche dramatischen Geschichten.
Ich denke mal, das war bei den Mosbachers etwas ruhiger, glaube ich.
So dramatisch war es.
Die sind ja über die Schweiz und Andreas dann sehr zielgerichtet ausgewandert. Ich hatte nur die Frage, war nach den Kulturen.
Und das ist so, das war so, in so einer Stimmung ist man dann weg.
Ja, schon als Hetz. Aber hat man in Argentinien, wart ihr geduldet, willkommen, ignoriert, wie kann man das sagen? Weil das ist ja jetzt im Hinblick auf unseren Herrn Mosbacher.
Ja,
ne? Palästina.
Na, es ist anders, weil Palästina, die haben, geduldet ist vielleicht das richtige Wort. Es war so, dadurch, dass es war eine größere Gruppe, gab es dann schon einmal eine ganze Menge von Vereinen, von jüdischen Hilfsvereinen, die Integration und überhaupt das Ankommen und das sich zurechtfinden geholfen haben. Es gab ja außerdem es gab eine jüdische Gesellschaft, die aber nicht deutsch war. Und die
waren
war ganz fremd.
Waren die religiös? Waren die orthodox? Waren die
diese
liberal? Waren
die? Die jüdische Gesellschaft in Argentinien, die es vorher gab.
Ja.
Das ist eine gute Frage, weil ich es eigentlich gar nicht weiß, weil wir zu denen überhaupt gar keinen Kontakt hatten. Nie.
Ach so,
Nie. Weil das waren meistens polnische oder russische Juden und zu denen hatten wir keinen Kontakt.
Das Ostjudentum?
Sozusagen.
Ja. Aha, da sind wir jetzt bei den religiösen
Und dann ist das, dann kommt nämlich jetzt diese Frage von Jeckes. Und die, und die deutschen Juden, die dann nach Argentinien kamen, die haben ihre eigenen Vereine gehabt, die haben ihre eigene Synagoge gehabt.
Ja.
Und ihre eigene Art des Judentums. Mhm. Also ich vermute, dass die anderen, die sozusagen argentinischen und Juden eingesessen, auch nicht orthodox waren. Dazu haben die viel, viel zu abenteuerlich. Das war viel zu abenteuerlich. Da gibt es ja wunderbare Romane über die argentinischen die jüdischen Gauchos, weil das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls ist es nicht die argentinische Geschichte der deutschen Union, eine andere Geschichte.
Dann gehen wir doch mal zu den Jeckes in Haifa vielleicht über, nur ganz kurz biografisch. Und dann würde ich das gerne mal mit der Schilderung von Hannah Arendt einmal in den USA vergleichen, weil diese Sondersituation, diese besondere Situation des Jugendums in Amerika über für mich durch das schöne Interview mit Hannah Arendt transportiert, wo sie uns erklärt, erstens, was die Europäer an den USA nicht begreifen können, zweitens, was diese Einwanderergeneration der Juden in Amerika eigentlich gemacht hat, in ihrer Form von Assimilation und Nicht-Assimilation. In ihrer Stellung nach ist sie nämlich nationalistisch geworden. Etwas, was die damals noch sich als zionistisch oder möglicherweise links begreifende Arendt nun wieder gar nicht abkonnte, sage ich mal. Also ich nur mal um so ein bisschen den kleinen Rahmen. Lass mich jetzt erstmal nach Haifa. Also der kleine Haken, der das mit Hannah Arendt verbindet, ist zum Beispiel, dass der Sohn eigentlich ja Rabbiner war und als liberaler Jude in Haifa nicht arbeiten konnte. Der hatte eigentlich, wenn ich das richtig gelesen habe, Berufsverbot. Ja.
Also zu Amerika
das
und Hannah.
Ja,
das ist ein bisschen hart.
Ja.
Mit deutschen Kategorien sollte man sowieso vorsichtig.
Ja,
aber zu Amerika und Hannah Arendt will ich noch was sagen, weil wir haben ja hier eigentlich drei Immigrationsgeschichten. Also Argentinien, Palästina. Und meine Familie ist ja nach Israel, nach Amerika gegangen. Eben. Und das waren keine Hannah Arendts. Also, okay.
Ja, ja.
Aber der Land, also weshalb dieses Buch überhaupt zustande kam, war, dass Benjamin mir immer von den kleinen verbalen Aperçus seines Vaters erzählte. Und ich immer sagte, Benjamin, schreib es auf, das ist ein Teil deutsche Kultur, die es nicht mehr gibt. Diese Art von Humor ist immigriert, gibt es nicht mehr. Und er sagte mir, ich kann es nicht, weil ich kein Deutsch mehr, kein Hebräisch. Und ich mach du's. Und ich sagte mir, ich will nicht und so weiter. Und dann habe ich es doch gemacht. Und da kommt jetzt dieser Sprachwitz. Der älteste Sohn wurde Rabbiner und war Landrabbiner. Damals vor dem Krieg hießen die nicht Landesrabbiner, sondern Landrabbiner. In Israel, Israel war ein sehr säkulares Land. Die Juden, die dort religiös waren, waren nicht die russischen Juden. Das waren ja die Zionisten. Das kam viel, viel später. Das waren die Zionisten und die Zionisten waren absolut säkular, also Golda Meir und so weiter. Ben Gurion hat den jungen Pionieren gesagt, wenn ihr mit mir redet und eine Kippa aufhat, dann rede ich nicht mit euch. Oh. So antireligiös waren die. Die orthodoxen Juden war der alte Jeschuf. Das waren die Juden aus Safed, aus Svat, die immer da geblieben waren. Und die waren natürlich sehr orthodox und haben die europäische liberale Ausbildung, vor allem aus Deutschland, nicht akzeptiert. Mhm. Und alle diese deutschen Rabbiner hatten dort keine Gemeinden. Und
also
haben
die hatten
dann,
das Sagen?
Die, da, die hatten das ansässig. Sagen, was Religion betraf. Sie wurden aber weitgehend ignoriert. Sodass die Deutschen dann ihren eigenen Synagogenvereine gründeten. Und der Mosbacher, als sein Sohn dann nicht als Rabbiner, sondern im Kibbutz auf der Wiese arbeitete, sagte, naja, da hast du es ja weit gebracht vom Landrabbiner zum Weidenrabbiner. Und das ist so die Art, wie er die Situation meisterte. Ja. Er hatte es sprachlich eingegrenzt und sie war nicht mehr bedrohlich. Genau wie es ihn sehr schmerzte, als sein Sohn den Namen hebraisierte. Das haben die ja in Palästina gemacht, um ein Nationalbewusstsein herzustellen. Das musste man Amerika
nicht. Eliyahu ist der Vorname,
Eliyahu,
ist ein religiöser Name, nicht?
Eliyahu, von ja. Den El, hat er dann
akzeptiert.
Und Eliyahu ist ja einer der Propheten. Also er hat sich dann Eliyahu genannt, Maos. Und dann fragte sein Vater, der kein Hebräisch kann, was bedeutet Maos?
Kein Hebräisch wollte.
Nein, er hat sich nicht angestrengt. Er hätte es lernen können, aber er fand es nicht notwendig. Er kam gut mit Französisch, Englisch und mit den Arabern konnte er wahnsinnig gut verhandeln. Mit Beisammensein, sich zutrinken, prosten, hat die besten Geschäfte in Syrien und Damaskus gemacht. Er konnte gut Französisch, nicht?
Die konnten ja auch Französisch.
Und die konnten Französisch und Englisch waren die Handelssprachen. Mhm. Und dann später hat er sich es nicht als nötig erachtet. Und da fragt er den Sohn, was bedeutet Maus? Der Sohn in Sandalen, ohne Hemd, mit der kurzen Hose. Da sagte der Sohn ganz stolz, Festung. Und der Vater, du siehst mir aber mehr nach einer Ruine als nach einer Festung aus. Und hiermit hatte er den Verlust des Familiennamens
beklagt, ohne Kritik. Aber.
Überhaupt nicht beklagt. Also sprachlich dominiert oder domestiziert. Und es war ihm, er hatte dann keinen Schmerz mehr, es war okay.
Und er hatte ja, als er später dann sich doch etwas mehr mit Religion beschäftigt hat, dann in den 50er Jahren in Haifa, ja, hat auch sozusagen seine Mittelstellung auch nochmal formuliert, indem er also diese materialistischen Sozialisten auf der einen Seite, also er nannte das materialistische Antireligiosität, das hat ihm genauso wenig gefallen wie sture Orthodoxie, das waren seine zwei.
Ja, das waren die Pole, auf die er traf. Und er hat ja ein wahres Lobgedicht auf das liberale Judentum und Zukunftsvisionen gehabt, wo das liberale Judentum in ganz Palästina die dominante Form des religiösen Ausdrucks wird, nicht? Ja. Und es ist jetzt ein bisschen mehr auf dem Weg als damals. Damals waren das reine Zukunftsträume. Ja. Aber er hat schöne Theaterstücke dazu geschrieben. Und er hat vor allem, Martin, das musst du erwähnen, ein wunderbares feministisches Stück geschrieben, die Esther-Geschichte.
Das habe ich sehr genau beobachtet. Nämlich, aber da ich nun Esther und wie heißt sie noch?
Vashti.
Ja. Ich meine, ich habe den Namen irgendwo mal gehört. Ganz früher dachte ich, merkwürdig, das muss was Indisches sein. Nein. Nein, das ist also die in der Esther-Geschichte,
ist
im Kapitel Ruth.
Nein, ist das Buch Esther.
Das Buch
eben gelesen wird. Gertrud, kennst du die Vashti-Geschichte?
Ja, ich glaube.
Du glaubst. Ja, er hat sich pro-feministisch geäußert, in literarischer Form.
In literarischer Form, und das ist ja das absolut Überraschende. Ein Mensch, der im wilhelminischen Zeitalter absolut patriarchalische Welt. Und dann macht er, was in der jüdischen Geschichte bis heute nicht Mainstream ist, Vashti, die erste Frau, nicht von des Königs zur Heldin. Weil sie wird ja verstoßen, weil sie sich weigert, sich nackt auszuziehen von den Höflingen. Und dann wird sie verstoßen und Esther wird genommen und Esther ist die fügsame, gehorsame, allen Männern gehorchende. Und so stellt sie Mosbacher dar und Vashti tritt auf und sagt, ich habe mich geweigert. Du hast ja machen lassen mit dir, was du willst.
Und trotzdem ist Esther in dieser religiösen Interpretation die bessere Frau, immer noch.
In der religiösen, ja, natürlich, aber nicht in Mosbachers Interpretation. Mosbachers Interpretation versöhnen sich die beiden gegen den König, was ja auch sehr, sehr irgendwie feministisch ist. Die beiden Frauen finden einen Konsens. Ja. Esther lernt von Vashti, wird selbstbewusst.
Sie umarmen sich gewissermaßen.
Sie umarmen sich und der König wird zur reinen Bühnenfigur, zum Arlecchino.
Das hören wir männlichen Feministen auch so gerne.
Uns freut es nicht. Ja.
Keine Ahnung. Aber ich kann mal ein bisschen Musik machen.
Nein, halt. Nein, wir wissen, wenn wir schon mal Geschichten erzählen, sind, muss unbedingt die Integrations- oder Nicht-Integrationsgeschichte anhand dieser Anekdote mit dieser, wie nennt man das, Aufnahmeprüfung in die jüdische Staatsbürgerschaft. Ja. Die erzählst du bitte aber auch nochmal in deinen Worten.
Okay.
Weil das ist natürlich wieder wunderbar. Da denkt man, das ist dann doch ein jüdischer Witz, oder?
Ja, es hört sich alles an wie jüdischer Witz, aber es ist eine wahre Geschichte. Also Hans Mosbacher konnte ja kein Hebräisch lernen, obwohl er sich angestrengt hat. Jeden Morgen auf der Toilette hat er eine Stunde Hebräisch gelernt.
Aber was auch wieder ein Familienwitz wurde.
Ja, was zum Familienwitz wurde. Und dann ging es darum, er wollte palästinensischer Staatsbürger werden. Und es gab damals ja die englische Besatzungsmacht und dann gab es also noch von den die jüdische Organisation hatten ja schon eine wirkliche Infrastruktur aufgebaut. Die hatten ein Gesundheitswesen, die hatten auch ein Verwaltungssystem.
War das jetzt über die Jewish Agency oder gab es noch
wahrscheinlich die noch mehr? Die haben das parallel zur britischen Mandatsregierung gemacht und haben gesagt, das erleichtert eure Arbeit und so weiter. Mhm. Und das war natürlich Vorbereitung für die Staatsbildung. Und wenn man palästinensischer Staatsbürger werden sollte, so musste man dann zu dem Einwanderungsbüro gehen und dann hatte abwechselnd ein englischer und ein ortsansässiger Offizier Dienst und die wechselten sich ab und Mosbacher erkundigt sich genau, wann der Engländer hatte, damit er dann Englisch reden konnte. Und für alle Fälle lernte er einen Satz auf Hebräisch und der hieß, ich bin alt und dumm, ich kann kein Hebräisch. Und an dem Tag, als er dann hinging, war der englische Offizier krank und es hatte ein einheimischer Dienst, der Hebräisch sprach. Worauf Hans Mosbacher seinen Satz daher sagte, Anisa ken lo lomed ivrit und lo medaber ivrit und der sagte, wunderbar, Sie haben das Zertifikat, Sie sprechen ausgezeichnet. So war's. Und Hans im Glück.
Hans im Glück, also unverschämtes Glück, ja.
Unverschämt.
Was noch interessant ist, dass er, also was jetzt die Identität betrifft, 1953 die deutsche Wiedereinbürgerung beantragt hat.
In Kassel.
Also er kam am Bahnhof an und sah also alles kaputt. Das muss ja auch ein furchtbares.
Hat sehr getrauert. Da gibt es das schöne Herkules-Gedicht. Mhm. Er hat sehr getrauert, kam 51 zum ersten Mal. Im gleichen Jahr, glaube ich, als dein Vater. Das ist ja wieder eine ganze Parallelgeschichte. Mhm. Kam er zurück nach Kassel, sah diese zerstörte Stadt, war tief erschüttert. Und kam 53 wieder und hatte 51 die Einwirkung beantragt und dann 53 abgeholt. Mhm. Und dieses Dokument ist ja auch im Buch. Mhm.
Hat mein Vater auch, weiß nicht wann, aber er hat in Essen die deutsche Staatsbürger. War relativ einfach. Also war das so, weil man ist dann hingegangen zum Einwohnermeldeamt und hatte dann, die hatten ja die Papiere oder ich glaube, die hatten die immer noch. Und dann hat man gesagt, man wollte das wieder, dann kriegt man einen deutschen Pass.
Und mich hat das nochmal interessiert, weil auf dem israelischen Pass hast du niedergeschrieben, draufsteht, für alle Länder, nur nicht Deutschland.
Mhm. Ja.
Ja, das ist so eine ganze Geschichte, steckt also in diesem Eintrag. Mhm.
Ja. Mhm. Ja.
Dass Israel doch Wert darauf legte, da nicht hin.
Da nicht hin? Ja. Und im Gegensatz zu den damals war es wahrscheinlich nicht allgemein Usus, dass die die Juden, die nach Palästina, Israel ausgewandert sind, die deutsche Staatsbürgerschaft, das waren wenige. Hm. In Amerika war es fast niemand. Hm. Nicht, die wollten das nicht. Die waren sehr zurückhaltend. Also meine Familie, die sind alle nie nach Deutschland wiedergekommen und waren entsetzt, als ich kam. Hm. Also das war es nicht. Ja. Während in Südamerika war es anders.
Ein bisschen anders. Also ich denke, da gibt es schon Parallelen, weil mein Vater so ein ähnlicher, vom Typus wahrscheinlich ähnlicher war als der Herr Mosbacher. Und er war nicht, das war nicht unumstritten, weil es gab viele Leute, die ganz entsetzt waren, als er wieder nach Deutschland kam. Er hatte zwei Gründe. Einmal, weil sein Bruder noch in Deutschland lebte. Der hatte eine christliche Frau oder eine arische Frau, je nachdem, wie man das sehen will. Spielte also zu dem
Zeitpunkt. Gibt's den Begriff noch?
Aber das spielte ja im Dritten Reich eine Rolle.
Ja, klar.
Deshalb sage ich das auch so. Mhm. Weil dadurch war seine Ehe privilegiert und da waren seine Chancen zum Überleben größer, so wie bei Klemperer ja auch. Mhm. Und dann war der erste Grund, den Bruder zu besuchen. Okay, jedenfalls, trotzdem hatte mein Vater eine ganz große Liebe zu Deutschland. Und die hatte er immer. Er ist auch in den Jahren danach, es ist einmal im Jahr, ist er nach Deutschland gekommen. Und es ging so weit, dass er der Meinung war, dass ich, seine Tochter, bevor ich mich für irgendeinen Beruf oder irgendwas entscheide, doch gefälligst mal ein Jahr nach Deutschland fahren soll. Mhm. Und damit in Deutschland erlebe, wie die Welt wirklich ist. Weil dieses Argentinien, ist irgendwie nicht das Richtige. Weil bei uns hieß es immer hüben und drüben. Ne? Drüben war es halt richtig. Und hier, die Hiesigen machen dies nicht richtig. Aber drüben.
Auch so ein bisschen ähnlich, nicht? Dass die Kultur wird einfach mit, kann nicht anders als hinübergenommen.
Absolut. Es war ganz, ganz ähnlich, diese Mentalität, der Kultur mit rüberzubringen und auch die ganze Art, wie man miteinander lebte, das war dann letzten Endes ein kleiner Kosmos, ein deutsch-jüdischer Kosmos in einem argentinischen Umfeld, die freundlich waren und in Ordnung, aber die große Durchmischung fand zumindest in der Generation nicht statt, in der Generation meiner Eltern nicht. In meiner Generation, die wir als Kinder rübergekommen sind, wir waren ja mehrere, die so als Babys und Kinder rübergekommen sind, auch nicht wirklich, weil die meisten haben untereinander geheiratet und die hat dann erst stattgefunden in der nächsten Generation. Also es war, irgendwann haben wir gesagt, später, ne? Die sind eigentlich nie angekommen. Also sie haben einfach ihr Deutschland mitgebracht und haben da wunderbar gelebt. Also es war prima. Die wollten auch nicht mehr rüber nach Deutschland.
Darf ich mal überleiten? Wir haben jetzt, wir sind übrigens in der Freisprechanlage, man darf es immer wieder mal zwischendurch ansagen, gell, Frau Sein.
Ja, wenn Sie das wollen, Herr Reuter.
Ja, vielen Dank für die Erlaubnis.
Aber vielleicht könnte man zwischendurch auch mal sagen, wie das Buch heißt, weil da kamen jetzt schon Anrufe, wie der Titel des Buches, Verlag und so weiter.
Oh la la la. Eva, bitte.
Das freut Ansagen. Mich. Also, von Kassel nach Haifa, die Geschichte des glücklichen Juden Hans Mosbacher, im Euregio Verlag in Kassel erschienen im Jahr 2008.
Ziemlich
also zum
neu,
Preis von 14,50 €.
Das ist möglich.
Und reich bebildert.
Ja, und reich benotiert hinten, ich habe es schon gesagt. Die Autorin heißt Eva M. Schulz-Jander. Sie sitzt neben mir links. Und jetzt möchte ich aber nochmal auf das religiöse, ja, als Vermittlung. Wir könnten eine eigene Sendung drüber machen, Juden, eure Auswanderung. Vielleicht, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich zu wenig Zeit sein. Wir müssen das fortsetzen.
Können wir noch mal machen. Wir müssen sowieso unsere Reihe fortsetzen.
Ja, es ging ja auch um die Assimilation. Das war ja noch mal die Frage.
Das ist jetzt wieder die alte Geschichte. Da können wir jetzt, glaube ich, nicht mehr zurück. Ich möchte nämlich auf die Frage der sogenannten Nationalreligion. Wie Hannah Arendt das nennt. Also, bei der Assimilation haben wir den Ansatzpunkt, dass, so hat sie mich jedenfalls aufgeklärt in diesem Interview, eine christliche Taufe eines Juden einfach nicht gilt. Mhm. Ein Jude ist ein Jude. Mhm. Sie sagt so, wenn einer von einer jüdischen Mutter geboren ist, dann sagt das Judentum, das macht nichts. Das ist egal. Das zählt nicht oder das wird nicht anerkannt. Und was uns ja so, also mich jedenfalls verblüfft hat, dass in der Tat, da hatten wir auch die letzte Sendung schon drüber gesprochen, dass, sagen wir mal, wie soll man sagen, das Nationaldasein und das religiöse Dasein eine Verbindung eingeht, die eigentlich in der jetzigen Moderne oder meinetwegen Postmoderne sehr stark kritisiert wird, nämlich dass Religion und Staat so eine oder Staatlichkeit so eine Verbindung eingehen, wie wir sie zum Beispiel vom Islam kennen. Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt nicht dasselbe, aber das ist also für säkulare europäische Staaten doch ein verwunderlicher Akt. Sie schildert das so bei der Generation, bei ihrer Einwanderergeneration. Was sind die Juden in Amerika geworden, nachdem sie sich gar nicht assimilieren mussten, weil es da nichts zu assimilieren gibt, weil es sowieso so viele Religionen und Völkerschaften und Ethnien und so weiter gibt? Sie sind nationalistisch geworden. Sie sind nationalistischer geworden als alle anderen Juden. Also so das Zitat von
nationalistisch
ihr.
Nationalistisch in welche Richtung?
Nationalistisch USA-nationalistisch, das heißt, bist du für oder gegen Israel? Das ist praktisch nur noch auf die
Israel. Das ist aber Hannah Arendt pur.
Ja gut, okay.
Das ist also, naja, die Tatsachen sehen anders aus.
Okay, hoffentlich kommen wir auf die Tatsachen. Aber eine ist klar, dass es auch für uns Christen oder Postchristen meinetwegen unbegreifliche Art und Weise eine Verschmelzung oder Fusion dieser beiden Sachen gibt. Vielleicht kann man das erklären.
Also es ist wie alles beim Judentum, übers Judentum, es ist fast nicht erklärbar, weil es ist nicht national, sondern es ist, ich sag jetzt mal, unsere Familie. Mhm. Es ist eine Familie.
Also sie sagt auch eher eine Lebensform.
Es ist keine Nation. Dieses Land Israel ist eine ganz neue Kategorie, eine neue Erfahrung, mit der man, da hat man nicht mit gerechnet. Also Juden untereinander bilden eine Gemeinschaft. Und die große Familie, sage ich jetzt mal, fragt nicht mal nach diesem, von der Mutter geboren, vom Vater geboren. Man gehört dazu. Also ich, deren Mutter nicht Jüdin war, aber mein Vater, habe mich in Amerika immer dazugezählt. Ich hatte überhaupt keine Frage. Ich bin im jüdischen Milieu aufgewachsen, Ich kam nach Deutschland, plötzlich gehörte ich nicht mehr dazu, weil man hier sehr genau ist. Und in Israel wird man jetzt durch diesen Staat sehr gebrochen. Also ich würde nicht Nation sagen, sondern das Wort Volk geht eigentlich nicht. Im Hebräischen heißt es Am Israel. Das heißt, Am ist Volk.
Ja. Und ich sage jetzt. Das ist natürlich kein völkischen
Dienst. Nein, es ist die Familie. Mhm. Also, wenn man nach Straßburg in den Gottesdienst geht oder am Freitagabend einen Juden auf der Straße trifft, dann fragt er die, wo ich überhaupt nicht kenne, wo gehst du heute essen? Weißt du noch? Und dann sagen wir, ach, wir wissen nicht ins Restaurant. Sagen, nee, komm zu uns. Das ist die Familie. Der Staat Israel macht diesem Gedanken wahnsinnige Probleme.
Ja.
Und die Israelis diskutieren es heißer als alle anderen.
Ja, es gibt ja auch die ganzen Ultraorthodoxen,
die es gar nicht akzeptieren. Aber es gibt Menschen wie Moshe Zimmermann, die die Frage sehr bewusst diskutieren, kann man einen jüdischen Staat überhaupt haben? Was bedeutet das? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Und das kann ich nicht lösen. Es ist ein Widerspruch, oder Renate?
Ja, wobei ich jetzt ein bisschen ein Problem habe, weil es immer um die Orthodoxen und die Ultraorthodoxen geht.
Ja, gut.
Und ich finde, also Judentum auf das Ultraorthodoxe oder Orthodoxe reduzieren oder alles in Bezug auf die Orthodoxen zu bringen, Das heißt, da werden so viele Schattierungen und so viele Nuancen ausgelassen, die ich viel interessanter finde
als diese orthodoxen.
Deshalb bin ich einfach froh, wenn man die weglassen.
Ja, gut. Also wir lassen die orthodoxen weg, müssen aber auch langsam sicher zum Ende kommen.
Aber vielleicht um die jüdische Religionsform. Ich glaube, auch wenn du Hannah Arendt nicht magst, es gibt auch
ich mag sie sehr.
Du könntest auch eine Kettenraucherin sein, oder?
Ja.
Also bist du gar eine.
Nein, das stimmt nicht
ganz. Nein, es gibt hier ganz zum Schluss eine Anekdote von ihr, die ich so schön finde über das Verhältnis zur Religion. Ich erinnere mich, ich hatte jüdischen Religionsunterricht und als ich etwa 14 war, wollte ich natürlich rebellieren. Um unseren Lehrer zu schockieren, stand ich also auf und sagte, ich glaube nicht an Gott. Woraufhin er sagte, wer verlangt das denn?
Typisch, ja.
Auf Englisch, who ask you?
Ja.
Das hat mir also sehr gut gefallen.
Das war jetzt ein gutes Abschlusswort.
Freisprechanlage. Gerdot, es sind noch eine Minute darf ich noch.
Nein, bitte.
Doch. Ich muss den Damen noch ein Kompliment aussprechen und warum wir sie uns freuen, sie immer einladen zu können. Nämlich, dass wir hier Aufklärung betreiben können, finde ich klasse. Dass man über Themen, wo sich andere Leute wirklich die Köpfe einschlagen, in relativ entspannter Form sprechen können. Das finde ich klasse und da müssen wir das unbedingt fortsetzen. Ja. Bitte. Und auf wo immer Fall. Ihr auf der Erde auch seid, lasst euch kontaktieren. Wir
setzen es fort.
Also, so, jetzt darfst du gerne. Auf Wiedersehen.